Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Irgendjemand hat gesagt: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Hoffnung ist die kleinste unter ihnen. Die Pointe des Satzes erschließt sich nur, wenn man weiß, wie der Satz, den Paulus geschrieben hat, wirklich lautet. Also ich nehme, wisst ihr, wie der geht? Kann das jemand reinrufen? Die Liebe ist die größte. Hier sagt jemand, und die Hoffnung ist allerdings die kleinste. So, vor allem dann, wenn man Enttäuschung erlebt hat und wenn das eine oft gemachte Erfahrung im Leben ist, dann kann Hoffnung und Vertrauen auf die Zukunft schon mal ziemlich klein werden. Die Predigtreihe handelt ja vom Vertrauen und wir dachten, da muss man irgendwann auch mal über enttäuschtes Vertrauen sprechen. Die meisten Enttäuschungen erleben wir wahrscheinlich im Blick auf Menschen, also dass Menschen, denen wir vertrauten, uns enttäuscht haben. Ich denke, man kann aber auch vom Leben enttäuscht sein. Also man hat, oder es hat einfach nicht gehalten, was es versprach oder was man sich selbst vom Leben versprach. Es verlief irgendwie anders. Manchmal sind Leute auch von sich selbst enttäuscht. Etwas lief ganz anders, als du wolltest, aber der Einzige oder die Einzige, die du dafür verantwortlich machen kannst, bist du selbst. Und manche Leute sind auch von Gott enttäuscht. Sie haben auf ihn gesetzt, sie haben vielleicht sogar verzweifelt auf ihn gesetzt. Oder sie haben so kindlich einfach davon, sind sie davon ausgegangen, der passt auf mich auf, das wird alles gut. Und dann kam es anders. Gott hat sich irgendwie nicht gekümmert. Enttäuschung. Es ist ja so, vieles im Leben kommt anders, als wir erwarten, aber wir sind nicht immer enttäuscht. Enttäuscht sind wir dann, wenn das, was wir erhofften, erwarteten oder die Person, auf die wir vertrauten, wenn die wichtig für uns war oder ist. Also wenn das, was enttäuscht wurde, Bedeutung für uns hat, woran wir geglaubt haben. Und dann, das steckt ja im Wort, dann haben wir irgendwie festgestellt, ja, wir haben uns getäuscht. Also, und jetzt sind wir enttäuscht. Wenn man will, könnte man sagen, naja, ist gut, weil du hast offensichtlich einer Illusion irgendwie, bist du aufgesessen. Aber auf der anderen Seite ist es auch hart, weil das Vertrauen darauf uns irgendwie getragen hat. Und jetzt ist das enttäuscht. So, wie gehen wir damit um? Das ist heute so ein bisschen die Leitfrage. Denn ich würde jetzt mal sagen, es ist ja jetzt keine Option zu sagen, gut, dann lebe ich ab jetzt ohne Vertrauen. Desillusioniert, immer mit so einem Schuss Zynik. Dass wir irgendwie sagen, gut, im Blick auf Menschen vertraue besser keinem oder jedenfalls nicht zu viel. Oder im Blick auf die Zukunft erwarte eher nichts. Oder im Blick auf dich selbst, wenn du dich hast scheitern sehen, so bin ich wohl, das klappt auch in Zukunft nicht. Bin eben irgendwie so ein bisschen Verlierertyp. Oder wenn Gott dich allein liest, dass du sagst, gut, dann lasse ich den Glauben jetzt einfach fahren. Das sind schon alles Optionen. Die Frage ist, geht es auch irgendwie anders, obwohl ich enttäuscht wurde? So, jetzt will ich heute was Ungewöhnliches machen. Ich dachte, wir könnten uns ja mal anschauen, wie Gott das macht, mit Enttäuschung umgehen. Es klingt kein bisschen unseriös, finde ich. Ich glaube, es ist es auch. Aber es gibt ein biblisches Buch, was zumindest die Enttäuschung Gottes beschreibt. Also es beschreibt Gott als einen Enttäuschten, natürlich durch die Augen eines Menschen. Ne? Also man kann eigentlich von Gott nicht wie von einem Mensch reden, aber dieses Buch tut es trotzdem. So. Diese Texte, könnte man also sagen, kennen einen enttäuschten Gott. Und das schauen wir uns an. Wie geht eigentlich Gott mit Enttäuschung um, auch wenn das so komisch klingt? Das ist das Buch Hosea und das findet sich im Alten Testament der jüdischen Bibel. Und wir werden natürlich nicht das ganze Buch durchlesen. Ich lese ab und zu Sachen vor. Aber wir schauen das ganze Buch an, so grob. Und ich sage euch kurz, wovon das Buch überhaupt handelt, weil es gehört jetzt nicht zu den bekanntesten Büchern. Hosea war, das kann man sich vielleicht denken, ein Prophet. was im Buch steht, hat nicht alles Hosea geschrieben. Aber die Texte gehen auf sein Wirken zurück. Und dieses Wirken des Hosea, auf den die Texte zurückgehen, oder auf dessen Wirken die Texte zurückgehen, der wirkte im 8. Jahrhundert vor Christus, lange her. Bisschen als Hintergrund zu dieser Zeit, im 8. Jahrhundert vor Christus, ist das Land Israel bereits gespalten in Nordreich und Südreich. Nordreich wird oft Israel genannt, im Unterschied zum Südreich, das oft Juda genannt wird. Im Nordreich Samarien als Hauptstadt, im Südreich Jerusalem. So, das ist die Lage und Hosea wirkt im Nordreich. Dieses Nordreich geht 722 vor Christus unter, als die Assyrer kommen. Und er wirkt in den Jahren vor der Katastrophe. Er sieht sozusagen, das merkt man in den Texten auch, Assyrien als Weltmacht aufsteigen und um sich greifen. Und politisch geredet, im Land muss man sich jetzt die Frage stellen, was machen wir jetzt mit diesem Typen da draußen, also diesem assyrischen Herrscher und dem Machtstreben. Also du kannst ja sagen, lass uns dieser Macht entgegenstellen, zusammen mit anderen, mit Syrien zum Beispiel, hat man auch probiert. Oder verbünden wir uns mit dem und überleben so. Das ist so ein bisschen der politische Hintergrund. Wirtschaftlich geht es offensichtlich dem Land in dieser Zeit gut, wobei nicht alle davon profitieren, von dem wirtschaftlichen Aufschwung. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander, Korruption ist ein Problem, so ungefähr. Hosea auf jeden Fall sieht sein Land auf einem falschen Kurs. Also Hosea sieht sein Land auf einem falschen Kurs. Es wird nicht so ganz klar, was er sich politisch erhofft. Auf jeden Fall kritisiert er den Kurs seines Landes. Gehör findet er übrigens eher nicht. Es spricht sogar viel dafür, dass das Buch eher im Südreich gelesen wurde, später dann. Auch im Südreich erst zusammengestellt wurden in seiner Endform. Denn das hätte so ein bisschen den, also manchmal klingt das so ein bisschen an und es hätte so ein bisschen den Sinn, hey, da wird's gelesen, denn es soll uns nicht gehen wie dem Nordreich. So. Wie auch immer, im Hosea-Buch kommt jetzt also Gott zu Wort, der enttäuscht ist. Und du triffst da sozusagen auf den Frust Gottes, du triffst auf einen verlassenen Gott, auf einen hintergangenen Gott und auf seine Gefühle, wenn man so von Gott reden kann. Das Hosea-Buch macht das halt einfach. Und als Illustration, das ist so ein bisschen speziell bei diesem Buch, muss Hoseas Ehe herhalten. Also Hoseas Frau ist nämlich untreu. Es wird nicht ganz klar, ob die das ist und dann wird es als Bild benutzt oder ob es umgekehrt ist, dass er bewusst eine untreue Frau heiraten soll. Das einmal denkt man so, einmal denkt man so, je nachdem, welche Texte man liest. Aber auf jeden Fall ist da eine kaputte Beziehung und die hält her als Bild dafür, wie es Gott gerade geht. Gott ist sozusagen im Hosea-Buch der betrogene Ehemann, der den Schmerz der Enttäuschung aushalten muss. So, und jetzt schauen wir uns das an. Das gesamte Buch sozusagen, ich fasse das quasi zusammen unter diesem Gesichtspunkt. Wie kann man eigentlich angesichts Enttäuschung hoffen? Und zwar, wie gesagt, das ist ein bisschen ungewöhnlich, am Beispiel eines enttäuschten Gottes. Und so ungewöhnlich das anmuten mag, es könnte für dein Gottesbild ja auch wichtig sein, in Gott einen Leidensgenossen deiner Enttäuschung zu haben. Und was dieses Buch Gott an Gefühlen zugesteht, erlaubt, das könnte ja auch für dich und mich angemessen sein, an Gefühlen oder sogar heilsam, wenn wir enttäuscht wurden. Okay, und das sind drei. Das erste ist auf jeden Fall ein Gefühl, das zweite auch noch, das dritte ist eher kein Gefühl. Aber drei Worte, drei Umgangsweisen. Das erste ist Wut. Das Hosea-Buch ist voll von Wut, von göttlicher Wut. Ein Satz, den ihr alle kennt, kommt tatsächlich aus diesem Buch: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und es ist so ein bisschen drohend gemeint. Also Gott droht seinen Leuten heftige Folgen dieses Vertrauensbruchs an. Ich nehme euch jetzt mal mit in die Wut Gottes. Im ersten Kapitel, das lese ich nicht vor, das beschreibe ich nur, das fängt schon so an, dass Hosea seinen Kindern wütende Namen gibt, sag ich jetzt mal, oder geben soll. Ja, also den Kindern, die er mit dieser, wollen wir sie mal nicht so ganz so negativ darstellen, mit dieser freiheitsliebenden Frau hat. Und der erste Name ist Jezreel. Das ist eigentlich eine fruchtbare Ebene im Norden des Landes. Und das Kind soll so heißen, weil in dieser Ebene würde Israels Untergang besiegelt. Und das zweite soll dann heißen Lo-Ruhama. So heißt die Tochter. Das heißt übersetzt kein Erbarmen. Auch interessant, sein Kind so zu nennen. Kein Erbarmen, weil Gott hat keins. So. Und der letzte, der jüngste, der Sohn wieder, Lo-Ami, nicht mein Volk. Nicht mein Volk. Also in den Namen kommt zum Ausdruck, Gott ist verletzt. Der hat die Schnauze voll, der will die Scheidung. Warum eigentlich? Habe ich ja noch gar nicht gesagt. Worin liegt die Enttäuschung? Also mindestens drei kann man entdecken, drei enttäuschende Tatbestände. Das erste, seine Leute haben sich anderen Göttern zugewandt. Insbesondere Baal. Das ist gar nicht so ganz klar, ob das ein Gott ist, der so genannt wurde, der höchste von vielen oder mehrere Baale, wie auch immer. Im Bild gesprochen, die gehen mit einem anderen ins Bett. Das ist das Bild. Und sie erhoffen sich dort bei diesen Göttern Glück und Zufriedenheit und suchen es nicht mehr bei Gott. Das zweite, die Leute vertrauen im Blick auf die politische Lage nicht auf Gott, sondern auf einen Machtapparat, auf Armee, auf König und so. Oder auf Bündnispartner. Gott wird quasi so als Hilfe wird er ausgemustert. Das wenden uns woanders hin. Und das Dritte, die Leute gehen untereinander mies miteinander um. Da wird vieles kritisiert an Ungerechtigkeit und so. Also so grob gesagt, weil man sich von Gott jetzt nicht mehr sagen lässt, wie gut das Leben geht, das kümmert einen nicht mehr groß, behandelt man seine Mitmenschen schlecht. Man könnte sagen bei dem Dritten, man sieht wie so ein Vater, der seine Autorität verloren hat. Die Kinder machen, was sie wollen, das ist ihnen doch egal. So. Was der will, geht vor allen Dingen den Mächtigen im Land am Arsch vorbei. So, diese drei Enttäuschungen. Jetzt lese ich mal ein paar Auszüge über die Wut. Kapitel 2. Verklagt eure Mutter. Ja, verklagt sie vor Gericht, denn sie ist nicht mehr meine Frau und ich bin nicht länger ihr Mann. Im Bild gesprochen, ne? Das meint natürlich das Volk. Auch mit ihren Kindern habe ich kein Mitleid. Es sind ja Kinder einer Hure. Denn ihre Mutter ging zu anderen Männern. Sogar als sie mit ihnen schwanger war, trieb sie es schlimm und sagte, ja, ich will meinen Liebhabern nachlaufen. Die versorgen mich schon mit Essen und Trinken. Die geben mir Wolle, Flachs und Öl und Getränke. Darum lasse ich ihren Weg von Dornen überwuchern und versperre ihn mit einer Mauer aus Steinen. So wird sie ihre Wege nicht mehr finden. Wenn sie ihren Liebhabern nachläuft, trifft sie keinen an. Sie sucht und sucht, findet aber keinen. Dann wird sie zu sich sagen, ich will zurück zu meinem ersten Mann. Denn damals ging es mir besser als jetzt. Sie weiß gar nicht, dass ich es war, der ihr Korn, Wein und Olivenöl gegeben hat. Ich überhäufte sie mit Silber und Gold. Doch man hat es in das Haus des Baal getragen. Darum nehme ich mein Getreide zurück zu dem Zeitpunkt, den ich festgesetzt habe. Mein Wein entziehe ich zur selben Zeit. Auch Wolle und Flachs hole ich mir zurück, sodass sie nichts hat, um sich zu bedecken. Vor den Augen ihrer Liebhaber stelle ich sie nackt zur Schau. Keiner kann sie meiner Hand entreißen. Ich mache Schluss mit all ihren Freunden. Nein, Freuden. Mit ihren Festen und ihren Neumondfeiern, mit ihren Sabbattagen und anderen Feiertagen. Ich verwüste ihre Weinstöcke und Feigenbäume, von denen sie sagt, die sind mein Lohn, mein Liebhaber haben sie mir ja gegeben. Das alles lasse ich verwildern. Was noch wächst, fressen die wilden Tiere. Ich ziehe sie zur Verantwortung für die Festtage, an denen sie den Baal-Göttern Räucheropfer darbrachte. Ich bestrafe sie dafür, dass sie sich Ohrringe und Halsketten anlegte, dass sie ihren Liebhabern nachgelaufen ist. Mich aber hat sie vergessen. Ich habe extra mal so viel vorgelesen, um dass man so ein bisschen ein Gefühl bekommt für die Wut hier drin. Natürlich ist gemeint, ne, den Leuten geht's gut, wirtschaftlicher Aufschwung, weil ich sie gesegnet habe, weil Gott sie gesegnet hat, aber die tragen ihre Dankbarkeit zu anderen Göttern. Das ist die Wut der Enttäuschung. Versuch mal, ob du das nachfühlen kannst irgendwie. Die Trauer über die Erfahrung des Vergessenseins. Du hast dich aufgeopfert, aber man hat dich fallen gelassen. Du wurdest nicht mal gesehen. Man hat vielleicht noch nicht mal registriert, was du gemacht hast. Andere kassieren irgendwie den Lohn oder so. Du wurdest einfach ausgetauscht. Also die Wut wird noch härter, ne? Hört die Rede des Herrn, ihr Israeliten. Ja, der Herr geht ins Gericht mit denen, die im Land wohnen. Denn es fehlt ihnen an Treue und Liebe. Niemand im Land schert sich mehr um Gott. Sie fluchen, lügen, morden, stehlen. Sie brechen die Ehe, wohin man schaut, und begehen eine Bluttat nach der anderen. Darum verfällt die Erde in Trauer und alles verwelkt, was auf ihr lebt. Es verenden die wilden Tiere und die Vögel am Himmel, selbst die Fische im Meer gehen ein. Ich dachte, man kann so frustriert sein über das, was in der Welt an Ungerechtigkeit geschieht, dass man sagt, weißt du was, ihr könnt mich. Und wenn Gott das sagt, dann verfällt die Erde in Trauer, dann geht's irgendwie unter. Also das gehört ja auch zur Wut. Die Wut der Enttäuschung zieht sich zurück, ja, überlässt die anderen ihrem Schicksal. Sollen sie doch sehen, was sie davon haben, so ungefähr. Und jetzt nochmal eine längere Passage, in der die Wut so richtig explodiert. Ich lese sie vor, weil ich da denke, diese Wut steht den Enttäuschten zu. Ich aber bin der Herr, dein Gott. Aus dem Land Ägypten bin ich dir bekannt. Außer mir kennst du keinen Gott und einen anderen, der rettet, gibt es nicht. Ich führte dich in der Wüste auf die Weide, in einem Land, das vollkommen trocken ist. Der Weideplatz war gut. Sie aßen sich satt. Doch als sie satt waren, wurden sie überheblich. Schon hatten sie mich vergessen. Da bin ich für sie zu einem Löwen geworden. Wie ein Leopard liege ich sprungbereit am Weg. Ich falle sie an wie eine Bärin, der man die Jungen weggenommen hat. Ich reiße ihnen das Herz aus der Brust, dann werden die Hunde sie fressen. Raubtiere reißen sie in Stücke. Ich habe dich vernichtet, Israel. Wer kann dir jetzt noch helfen? Wo ist denn dein König, dass er dich rettet? Wo sind all deine Beamten, dass sie dir zum Recht verhelfen? Du hast doch gesagt, gib mir einen König und Beamte. Da gab ich dir einen König im Zorn. Und im Zorn nahm ich ihn dir wieder weg. Die Schuld Ephraims, das ist nichts anderes als Israel, das Nordreich, wird nicht vergessen. Seine Sünde ist sicher aufbewahrt. So, die Enttäuschung macht Gott zum Raubtier. Also wahrscheinlich schwer zu verkraften, die Worte, das finde ich auch. Aber in diesen Texten liegt auch eine Art von Verständnis für deine Wut. Dein Zorn der Enttäuschung. Die ist angemessen, die wird Gott hier zugestanden, die wird auch dir zugestanden. Denn du wurdest verletzt. Letzte Woche habe ich mit einem auf einer Berghütte gesessen, draußen hat es uns zugeschneit und wir sprachen darüber, ob und wie Wut und Trauer miteinander verwandt sind. Also dass unter der Wut auf andere, auf sich selbst, auf das Leben, auf Gott, manchmal oder sogar oft eine tiefe Traurigkeit über das liegt, was passiert ist oder was nicht passiert ist. Also denk mal so oder hab mal Verständnis fürs Wütendsein. Also für deine Wut oder die anderer. Vielleicht liegt da Traurigkeit drunter, Sehnsucht, Schmerz. Vielleicht ist die Wut sogar ein gesundes Gefühl. Ich weiß nicht, ob die Therapeuten unter uns das bestätigen würden. Ich sage es jetzt einfach mal so, dass man das sein darf. Vielleicht ist es deutlich ungesünder, wenn Menschen enttäuscht werden und enttäuscht werden, immer und immer wieder, aber wütend werden sie nie. Sie schlucken das eher so runter. Okay, das ist das Erste, die Wut. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Das Zweite, was sich findet, neben der Wut oder nach der Wut oder mit der Wut vermischt, das habe ich jetzt mal Zerrissenheit genannt. Kapitel 11 geht so los. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Soll ich dich aufgeben wie die Stadt Adma oder so behandeln wie die Stadt Zeboim? Wir haben jetzt keine Ahnung, was da passiert ist, aber irgendwas ist da wohl passiert. Ich bin hin und her gerissen. Mein ganzes Mitleid brennt in meinem Herzen. Ich lasse meinem glühenden Zorn nicht zur Tat werden. Ich werde Ephraim nicht noch einmal verderben, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige in deiner Mitte. Ich lasse mich nicht vom Zorn hinreißen. Also da merkt man jetzt, neben der Wut ist noch was anderes und das bremst nicht die Wut vielleicht, aber die Tat, die aus der Wut werden könnte. Hier steht das andere, was da ist, hier steht Mitleid, also irgendwie Gefühle für den, der dich enttäuscht hat oder für diese Welt, die dir fremd geworden ist oder für dich selbst oder für Gott oder so. Ich finde, es ist irgendwie sowas wie die Erinnerung an das, was verloren ging. Das findet man nämlich ein paar Mal. Und jetzt begegnete hier Gott in einem ganz anderen Gefühl. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich sie wie ein Vater seinen Sohn. Doch kaum hatte ich sie gerufen, liefen sie von mir weg. Sie brachten Schlachtopfer dar für die Baalgötter und Räucheröpfer für die Götterbilder. Dabei war ich es, der Ephraim das Laufen beibrachte. Ich habe das Volk an die Hand genommen, doch sie wollten von meiner Fürsorge nichts wissen. Ich war zu ihnen wie jemand, der sein Tier schonend am Strick zieht und es leitet. Bisschen komisches Bild. Ich führte sie liebevoll an einem Seil. Ich war zu ihnen wie eine Mutter, die ihren Säugling an die Wangen hebt. Ich beugte mich zu ihm, um ihn zu füttern. Also das ist die Erinnerung sozusagen an investierte Zuwendung, an eine Vertrauensbeziehung, wie sie hätte sein können. Obwohl sie schon andeutete, es ist schwierig. Das Kind ist schwierig. Aber da war eben Liebe oder vielleicht auch Erwartung an das, was werden könnte. Nebenbei, hör das Ganze jetzt mal nicht nur im Blick auf zerbrochene Beziehungen oder sowas, sondern eben, ich habe das am Anfang versucht zu sagen, es kann auch deine Erwartung an eine gute Zukunft sein, die zerbrochen ist. Oder eine Erwartung, die du an dich selbst hattest oder an Gott oder so. Also Erinnerung an das, was man mal erwartet hat, an das Vertrauen, das man damals hatte, auf das Potenzial. Da war so viel Glück, da war so viel Hoffnung. Ich lese noch ein paar Sachen vor. Ich entdeckte Israel wie Trauben in der Wüste, wie eine Frühfeige am Feigenbaum. Keine Ahnung, was das ist, aber offensichtlich etwas, worüber man sich freut, wenn man es findet. So fand ich eure Vorfahren, voller Freude über die erste Frucht. Wahrscheinlich ist es einfach die erste, die reif wird, ne? So. Als ich Ephraim für mich entdeckte, war das Volk wie eine junge Palme. Es war eingepflanzt in fruchtbare Erde. Und jetzt, das lese ich vor wegen dem Schluss. Ephraim war ein junges Rind, ein Arbeitstier. Es ließ sich gerne auf den Dreschplatz führen. Da legte ich ihm ein Joch auf den schönen Nacken. Ich wollte Ephraim einspannen, auch Juda sollte pflügen. Jakob sollte den Boden für die Aussaat vorbereiten. Beginnt mit der Saat, Gerechtigkeit soll wachsen. Sammelt die Früchte, Liebe soll sie hervorbringen. Pflügt ein neues Land, also der Traum von einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft. Denn es ist Zeit, nach dem Herrn zu fragen. Dann wird er kommen und Gerechtigkeit bringen wie Regen über euer Land. Doch ihr habt das Unrecht in den Boden gepflügt. Was ihr erntet, ist nun der Ertrag eurer Verbrechen. Was ihr esst, sind Früchte eures Betrugs. Israel, du hast der Macht deiner Streitwagen vertraut. Du hast dich auf die Stärke deiner Truppen verlassen. Doch jetzt tobt der Krieg gegen dein Volk. Also das ganze Buch ist zerrissen zwischen der Wut und dem Willen, sich endgültig abzuwenden. Also ihr könnt mich alle mal, und der Erinnerung an das, was mal war. Und was man nicht einfach so aufgeben kann. Wie gesagt, tief enttäuscht bist du ja nur dort, wo der oder die oder das, worauf du vertraut hast, dir viel bedeutet hat. Dein Glück war oder dein Sinn oder deine Freude. So. Und ich denke so, in dieser Zerrissenheit, wenn wir jetzt auf uns gehen, liegt vielleicht der Anfang einer neuen Hoffnung, die trotz Enttäuschung neu aufkam. In dieser Zerrissenheit liegt vielleicht die Chance auf Vergebung. Weil will ich jetzt wirklich alles aufgeben? Mich aufgeben, die anderen aufgeben, Gott aufgeben, die Zukunft aufgeben? Oder ist da noch was, was Hoffnung kann? Zerrissenheit. Kann ich vielleicht vergeben? Kann ich mir mein Versagen vergeben? Oder, ich sage das mal so komisch, kann ich Gott vergeben, dass er nicht da war? Das mag theologisch irgendwie seltsam sein, das so zu sagen, aber gefühlt ist es so gewesen. Gefühlt habe ich was zu vergeben irgendwie. Kann ich den anderen oder kann ich dem Leben vergeben, dass es so ist, wie es ist? Hier ist noch Zerrissenheit. Das Dritte, was sich jetzt in diesem Buch findet, ist Hoffnung. Ich lese wieder eine Passage vor. Und diese Hoffnung, die kommt jetzt in dem Buch nicht am Ende, jetzt kommt da endlich zur Hoffnung, die ist schon ganz am Anfang da. Die ist wie so drunter gemengt unter die anderen Gefühle, wie im echten Leben halt auch. Also in Kapitel 2 schon, eines Tages aber werden die Israeliten so zahlreich sein wie der Sand am Meer. Der lässt sich nicht abmessen und nicht zählen. Dann wird keiner mehr davon sprechen, dass es geheißen hat, ihr seid nicht mein Volk. Stattdessen wird man sagen, ihr seid die Kinder des lebendigen Gottes. Dann tun sich Judäa und Israeliten zusammen, also Nord- und Südreich, und geben sich wieder einen gemeinsamen Herrscher. Sie ziehen miteinander herauf aus dem Land der Verbannung. Ja, der Tag von Jesrael wird zum Freudenfest. So sagt schon heute zu euren Brüdern, mein Volk, und zu euren Schwestern, es gibt Erbarmen. Also da kommen die drei Namen wieder und sie werden umgedreht. Ne? Jesrael ist irgendwie der Ort, wo Freude ist, und es gibt doch Erbarmen und es ist doch mein Volk. Also die Hin- und Hergerissenheit, könnte man sagen, hat sich entschieden. Ich lese wieder was vor. Darum will ich jetzt um sie werben, sie in die Wüste führen und ihr Herz gewinnen. Ich gebe ihr dort Weinberge wieder und mache das Tal Achor zum Tor der Hoffnung. Dann wird sie dort meine Liebe erwidern, wie sie es in ihrer Jugend getan hat. Es wird so sein wie damals, als sie aus Ägypten ausgezogen ist. Wenn dieser Tag gekommen ist, rufst du mein Mann und nicht mehr mein Baal. Dann werde ich sie dazu bringen, die Namen der Baalgötter nicht mehr auszusprechen. Diese Namen sollen in Vergessenheit geraten. Am selben Tag handle ich zu ihrem Vorteil. Ich schließe einen Bund mit den wilden Tieren, mit den Vögeln am Himmel und den Kriechtieren auf dem Erdboden. Ich zerbreche Bogen und Schwert und entferne alle Waffen aus dem Land. Ich lasse mein Volk in Sicherheit wohnen. Ich will dich immer an mich binden. Ich will dich rechtmäßig an mich binden und dich liebevoll annehmen. Ich will dich ganz fest an mich binden, dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Also man hat fast das Gefühl, dass Gott hier ein bisschen naiv vor sich hin träumt. Ne? Eine Passage noch und dann bin ich schon am Ende, fast. Ich will den Riss zwischen ihnen und mir heilen. Aus freien Stücken will ich sie wieder lieben, denn ich bin nicht mehr zornig auf sie. Wie der Tau will ich für Israel sein. Israel soll aufblühen wie eine Lilie, Wurzeln schlagen wie die Zeder vom Libanon. Israel soll seine Zweige ausbreiten, soll so schön dastehen wie in einem Olivenbaum und so herrlich duften wie die Zeder vom Libanon. Wer unter meinem Schatten wohnt, wird wieder aufleben wie ein Garten. Er wird gedeihen wie der Weinstock, der so berühmt ist wie der Wein vom Libanon. Also dieser enttäuschte Gott sieht eine Zukunft. Blühend, ein Baum, ne? Irgendwie andere Pflanzen, die da irgendwie aufwachsen. Jetzt kann man sagen, gut, das ist für Gott vielleicht einfach. Also wenn du Gott bist, ist das einfach. Dann kriegst du die Leute irgendwann dazu, dass das wieder klappt oder wie. Für mich ist das nicht einfach. Ja, stimmt. Ich denke, Jesus von Nazareth würde uns sagen, ihr könnt vielleicht selbst so eine Hoffnung nur ganz schwer in euch finden. Aber was ihr könnt, ist euch von Gottes Zukunftshoffnung anstecken zu lassen. Das Himmelreich ist nahe, hätte er gesagt. Ne? Kehrt um, glaubt daran. Also lass dich mal mitreißen von Gottes Hoffnung. Und diese Hoffnung oder diese Zukunft, die müsst ihr auch nicht selber heraufführen. Die kommt. Nur gebt die Hoffnung nicht auf daran. Gib sie nicht auf für deine Mitmenschen, nicht für diese Welt, nicht für dich selbst, nicht für Gott. Trau dieser Liebe Gottes, die sich in diesem Buch durchsetzt, zu, dass sie aus der Zukunft eine blühende machen wird. Denn nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und die kann dann Glaube und Hoffnung tragen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.